An der Grenze der NATO herrscht Krieg. Die Länder des Nordatlantikpaktes haben einen heißen Konflikt direkt vor der Haustür. Konkret betrifft das die Nachbarländer der Ukraine, Polen, Rumänien, Slowakei und Ungarn. Unruhig ist man aber spätestens seit Kriegsbeginn auch in den baltischen Staaten geworden. Die Sorge von Estland, Lettland und Litauen ist, dass der große Nachbar Russland die kleinen Länder quasi im Handstreich einnehmen könnte. Noch bevor die NATO-Partner sich organisiert haben, könnten russische Truppen in der Hauptstadt stehen. Das gilt für die Hauptstadt Litauens beispielsweise. Vilnius liegt keine 50 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. In Vilnius trafen sich die NATO-Staaten für ihre Beratungen. Dabei ging es um Waffen für die Ukraine und einen möglichen Beitritt des Landes. Auch der ukrainische Präsident Zelensky war da. Darüber sprechen wir nun mit Oskar Lafontaine. Der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes und Bundesfinanzminister ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Friedensbewegung. Herr Lafontaine, guten Tag.
Guten Tag.
Die NATO ist um Finnland gewachsen. Schweden wird wohl auch NATO-Mitglied. Am lautesten an die Tür des Bündnisses klopft aber die Ukraine mit Präsident Zelensky. Wie sehen Sie einen Beitritt zur NATO dieses Landes?
Den wird Russland nicht hinnehmen. Das hat Russland ja sehr oft erklärt. Und diese Beitrittsfrage ist ja einer der Auslöser des Krieges. Und nach allem, was bisher vorgefallen ist, würde jeder, der jetzt darauf besteht, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, nur darauf hinwirken, dass der Krieg nicht zu Ende geht. Das heißt, das Morden geht unendlich weiter. Und das ist ja das Problem unserer Zeit, dass viele Leute über Krieg, Panzer, Geländegewinne, über Sieg und Niederlage reden, aber nicht an die Menschen denken, die jetzt auch während wir sprechen sterben und leiden.
Ein NATO-Beitritt wird Russland nicht hinnehmen. Wie sollte Russland denn reagieren? Doch nicht etwa einen Krieg mit der Ukraine beginnen? Also Sie merken schon, in welche Richtung die Frage geht. Wie soll Russland denn jetzt noch in eine Richtung eskalieren?
Die NATO hat ja selbst erkannt, dass sie derzeit ein solches Gesuch nicht annehmen können, weil sie damit ja direkt auch in den Krieg eintreten würden. Für mich sind sie sowieso im Krieg gegen Russland, aber eben sie werden auch verpflichtet, mit Truppen und mit eigenen Truppen in den Krieg einzugreifen. Und das will letztendlich niemand, selbst auch die Polen, die baltischen Staaten, werden wahrscheinlich doch am Ende zurückschrecken. Aber letztendlich ist es klar, Russland hat seit über 30 Jahren gesagt, wir wollen nicht, dass die NATO immer weiter an unsere Grenze vorrückt. Und sie haben seit über 30 Jahren gesagt, wir wollen in keinem Fall, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Wobei man sagen muss, das Wort in die NATO aufnehmen ist schon eine Verschleierung dessen, worum es geht. Es geht darum, die Russen wollen nicht, dass die USA, um die geht es, Raketenbasen und militärische Einrichtungen direkt an ihrer Grenze haben wird, an der langen Grenze der Ukraine. Und das ist dasselbe, was damals für die USA Raketen der Sowjetunion in Kuba waren. Die USA waren damals bereits, einen Atomkrieg zu riskieren, um diese Raketen von Kuba wegzukriegen. Niemand kann also erwarten, dass Russland weiter zusieht, wie die USA mit militärischen Einrichtungen und Raketenbasen, Atomraketen ohne Vorwarnzeit Russland einkreist. Insofern ist die ganze Politik zum Scheitern verurteilt. Russland wird einen NATO-Beitritt und kann ihn gar nicht akzeptieren. Auch renommierte US-Politiker wie Herr Mearsheimer oder auch der ehemalige CIA-Officer McGovern sagen, Putin hatte gar keine andere Wahl nach all den Jahren der Provokation und der ständigen Ausweitung der NATO und der Militärübungen in der Ukraine und der Einrichtungen in der Ukraine, als zu sagen, jetzt kann Russland dieses Vorgehen nicht mehr hinnehmen. Wobei es formalrechtlich natürlich dabei bleibt, dass der Einmarsch der russischen Armee völkerrechtswidrig war.
Die NATO hat ja auch bestimmte Voraussetzungen für einen Beitritt. Und dazu gehört auch Frieden im Land und geklärte Grenzfragen. Solange russische Truppen auf der Krim oder im Osten des Landes stehen, sind die Grenzfragen aus Sicht der Ukraine sicherlich nicht geklärt. Jetzt würde mich mal Ihre Antwort aus der Sicht eines strategischen und lange Jahrzehnte erfahrenen Politikers interessieren. Warum sagt die NATO dem ukrainischen Präsidenten nicht, dass seine Forderungen jetzt ein Ende haben müssen? Was passiert da strategisch im Moment?
Man weiß nicht, was angesprochen wird zwischen dem ukrainischen Präsidenten und der NATO. Wir sagen immer NATO. Man muss das einfach auf die USA reduzieren. Alle anderen sind mehr oder weniger Vasallen und haben nichts zu sagen, um das einmal brutal zu formulieren. Aus den USA kommen solche Stimmen, die liest man ja auch in den Zeitungen der USA. Einmal, dass man Zelensky misstraut, zum Zweiten, dass er ihnen zu korrupt ist. Und zum Dritten, dass die USA aus purem Eigeninteresse jetzt versucht, sich aus dem Krieg zurückzuziehen, insbesondere im Vorfeld der Wahlen. Und insofern muss man wissen, dass Selenskyj im Grunde genommen ein Feldherr ohne Truppen ist, der ständig laut tönt, aber letztendlich nichts zu entscheiden hat.
Das Waffenarsenal der Ukraine wird ja immer vielseitiger. Also vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Uranmunition geliefert wird. Nun kündigten die USA an, Streumunition zu liefern. Kann die Ukraine damit militärisch die Oberhand gewinnen?
Nach der Meinung vieler Militärs, ich bin kein Militär und will mir auch solche Fachkenntnisse nicht anmaßen, aber nach der Meinung vieler Militärs ändert das nichts, wobei es ja ganz merkwürdig ist, dass diese Munition auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird und sie schadet ja auch erheblich der Zivilbevölkerung. Man sieht schon hier die völlige Verantwortungslosigkeit von Selenskyj und seiner Entourage. Es wird immer davon gesprochen, das ukrainische Volk wolle dies oder jenes. Was das ukrainische Volk will, das weiß im Westen so gut wie niemand, weil es ja keine objektiven Untersuchungen dazu gibt. Es handelt sich hier um eine korrupte Oligarchie, die noch während des Krieges nichts besser zu tun hat, als sich die Taschen vollzustopfen. Und insofern muss man einfach alles, was aus der Ukraine kommt, relativieren und muss sich immer klar darüber sein, über den Fortgang des Krieges entscheidet die USA. Und natürlich auch Russland. Die USA hatten das Interesse, Russland zu schwächen. Und das haben sie oft genug gesagt. Und das tun sie jeden Tag mit dem Krieg. Die USA hatten das Interesse, Europa und vor allen Dingen Deutschland gegen Russland aufzubringen, um das Zusammengehen russischer Rohstoffe mit deutscher Technik zu verhindern. Das haben sie jetzt erreicht. Man sieht hier die abgrundtiefe Dummheit der gegenwärtigen deutschen Politik, dass sie nicht erkennen, dass sie massiv gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung vorgehen, durch ihre Gefolgschaft gegenüber der USA. Und die Russen haben natürlich das Interesse, nicht in die Kuba-Situation der Vereinigten Staaten zu kommen. Sie wollen nicht, dass militärische Einrichtungen und Atomraketen ihres Hauptrivalen, der USA, direkt an ihrer Grenze stehen. Und in diesem Interessengeflecht muss man einen Ausweg finden. Und der Ausweg hat einen Namen, der kommt aus den USA, er heißt Disengagement. Das heißt, man muss jetzt vereinbaren, schrittweise Truppen, militärische Einrichtungen und Raketen wieder zurückzuziehen aus Mitteleuropa, also von der ukrainischen Grenze ausgehend. Wie das lange Zeit ja auch Praxis war. Man hat ja lange Zeit innerhalb Europas abgerüstet, Truppen abgebaut und so weiter. Und diese Politik des Disengagements, des Auseinanderrückens also der USA und der russischen Streitkräfte, ist der Schlüssel zum Frieden überhaupt. Und deswegen wäre es gut, wenn in den USA ein Mann vom Format Kennedys oder ein Außenpolitiker vom Format John Kennans wieder das Wort führen würde. Im Moment haben wir nur dumpfbackige, kriegslüsterne Leute, die nicht wissen, was sie tun, weil sie außer Acht lassen, dass Kriege oft anders verlaufen, als sie geplant sind und dass es insbesondere im Zeitalter automatisierter Technik und der Atomwaffen immer die Gefahr gegeben ist, dass eben etwas passiert, was eigentlich niemand wollte und was dann zu einem großen, nicht mehr zu beherrschbaren Krieg führt.
Es gibt natürlich auch eine dem komplett zuwiderlaufende Argumentation. Also die Geschichte der NATO und der Ukraine, die geht ja schon deutlich länger. Bereits 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest ging es um die Ukraine und um Georgien. Beide wurden damals nicht Mitglied und dem Vernehmen nach scheiterte das an Deutschland und Frankreich. Jetzt kann man argumentieren, das war der entscheidende historische Fehler. Wäre die Ukraine damals aufgenommen worden, hätten wir heute diesen Krieg nicht.
Diese Argumentation kenne ich, ist aber völlig neben der Sache, ist eine der vielen Lügenerzählungen des Westens. Es geht immer um die Frage, was Russland tun würde, wenn. Und Russland hätte in keinem Fall, und das hat Russland immer wieder gesagt, hingenommen, dass Georgien und die Ukraine in die NATO aufgenommen worden wären. Also der Krieg hätte früher begonnen. Es gibt ja im Übrigen viele russische Nationalisten, die Putin vorwerfen, dass er nicht viel früher reagiert hat. Er hätte also 14 bereits nicht nur die Krim besetzen sollen, sondern er hätte 14 schon den Krieg gegen die Ukraine beginnen müssen. Das ist also die Rede der Nationalisten in Russland. Und hier sieht man die Genialität des US-Politikers George Kennan, der das alles vorausgesagt hat. Er hat gesagt, wenn er die NATO immer weiter an die russische Grenze schiebt, dann wird es Militarismus, Nationalismus und letztendlich Krieg geben. Man wünscht sich heute Politiker, die diese Weitsicht und diese Kenntnis der Außenpolitik hätten. Aber noch einmal, Disengagement, das Auseinanderrücken der Atomraketen, der Truppen, der militärischen Einrichtungen wäre die neue Zukunft auch des Friedens in Europa. Und es ist bedauerlich, dass kein einziger der jetzt handelnden Politiker offensichtlich diese Konzepte der damaligen Zeit überhaupt noch kennt, geschweige denn sie in Angriff nehmen will.
Die Zeichen der Zeit sind andere. Berlin hat ja auch eine Zusage nach Vilnius mitgebracht, weitere Waffen im Wert von 600 Millionen Euro. Auch wurde bekannt, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall innerhalb der nächsten 3 Monate eine Fabrik in der Ukraine eröffnen möchte. Und Joe Biden hat für den Friedensfall eine Art Israel-Lösung vorgeschlagen, also massive US-Militärhilfe für die Ukraine. Und man kann es so interpretieren, dass all diese Nachrichten ein Ziel haben, Präsident Putin zu beeindrucken und zu sagen, wir unterlassen die Hilfe für die Ukraine nicht, du musst dich einigen.
Die Aussagen haben letztendlich das Ziel, die gegenwärtige Strategie fortzusetzen. Sie geht aber nicht auf, das sieht man ja jeden Tag. Sie geht auf im kurzfristigen Interesse der USA, also die Russland zu schwächen, Russland unter Druck zu setzen, Europäer und Russen gegeneinander aufzubringen, den Hass weiter zu schüren und damit auch die Kriegsbereitschaft. Aber das eigentliche Ziel der USA, die Ukraine eben in die NATO aufzunehmen und dort ihre militärischen Einrichtungen aufzubauen und auch Atomraketen dort installieren, das wird nicht gelingen, weil mittlerweile auch die Begriffsstutzigsten in Washington begriffen haben, dass Russland genauso wie die USA im Falle Kubas, in diesem Fall der Ukraine, nicht bereit sein wird, nachzugeben.
Die ukrainische Gegenoffensive kann derzeit nicht als Erfolg bezeichnet werden. Es sieht eher nach einem Patt aus an der Frontlinie. Und wenn sich das noch länger hinzieht, kann man ja argumentieren, auch auf Kosten ukrainischer Menschenleben, werden wir dort weiter den Konflikt aufrechterhalten und wir werden Russland dann in den Ruin rüsten. Wer ist also wirtschaftlich stärker? Es ist der Westen, es ist Russland.
Ich glaube nicht, dass das möglich ist, aufgrund des großen Reichtums Russlands, Russland in den Ruin zu rüsten. Man sieht ja, dass die westlichen Pläne überhaupt nicht aufgegangen sind. Man glaubt ja, Russland würde nach all den Schikanen, nach all den Sanktionen, die Wirtschaft Russlands würde zusammenbrechen. Man muss daran erinnern, dass es früher gar nicht vorstellbar war, dass ein Land aus dem internationalen Zahlungssystem rausgeworfen wurde, dass die Devisenreserven eines Landes eingefroren würden. Das hat aber auf der anderen Seite dazu geführt, dass die Front gegen die USA und den Westen jetzt durch die BRICS-Staaten und andere Staaten, die sich noch nicht angeschlossen haben, dass diese Front immer stärker geworden ist, weil all diese Staaten ja wissen, wie der Westen vorgeht, wie er bereit ist, auch internationale Vereinbarungen sofort einzustellen, zu kassieren. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage, um das Gegenmodell darzustellen. In der Friedensbewegung, in der ich ja aktiv war, der 80er Jahre, gab es eine Idee, die hieß soziale Verteidigung. Man sagte, die klassische Verteidigung eines Landes führt zu viel Zerstörung, zu viel Verlust von Menschenleben. Wenn also ein Aggressor kommt, in diesem Fall also Russland in die Ukraine geht, dann werden wir also nicht Panzer und Raketen und so weiter einsetzen, sondern wir werden eben Streiks organisieren und uns sozial verteidigen. Das hat zur Folge, dass niemand stirbt und die Städte nicht zerstört werden. Und ich glaube, die Ukraine ist ein Beispiel, an dem man darstellen kann, dass die soziale Verteidigung eigentlich eine sehr gute Idee, zumindest in solchen Fällen ist, denn wir haben in der Ukraine einen korrupten Oligarchenkapitalismus, in Russland auch. Es wäre jetzt nur nicht ein Selenskyj dort im korrupten Oligarchenkapitalismus der Ukraine, sondern ein den Russen gebogener Präsident, wie das ja auch längere Zeit der Fall war. Aber die Menschen würden doch leben und ihr Leben wäre in keinem Fall schlechter. Wer davon spricht, eine Ukraine verteidigen wie eine Demokratie, ist entweder ein Lügner oder er hat von nichts Ahnung. Die Ukraine ist eben eher eine Diktatur als eine Demokratie, denn dort werden Parteien verboten, unliebsame Sender wurden verboten und so weiter. Leute verschwinden durch den Geheimdienst, also von Demokratie dort zu sprechen, das ist nur ein schlechter Witz. Insofern wollte ich das Gegenmodell einmal darstellen. Die, die gedankenlos den täglichen Mord befürworten, zeigen ja nur eins, dass es richtig ist, dass wir im Zeitalter der Mitleidlosigkeit oder der Gefühllosigkeit leben. Sonst könnten sie alle nicht so dumm daherschwatzen, wie man das jeden Tag erlebt. Es gibt nur einen Imperativ, das Morden zu beenden, das Sterben und das Leid der Menschen zu beenden und nicht nur über Gebietsverluste zu schwafeln. Die Menschen wollen leben. Das ist das Entscheidende.
Jetzt sprachen Sie ja von Vasallen der Vereinigten Staaten und bezogen das auf einige Mitgliedsländer der NATO. Nun gibt es neue Nachrichten. Anfang April und Anfang Juli machten Meldungen die Runde, dass Ursula von der Leyen die künftige NATO-Generalsekretärin werden könnte. Tatsächlich ist das Bündnis ja auch schon länger auf der Suche nach einem Nachfolger von Jens Stoltenberg. Wenn jetzt also eine deutsche NATO-Generalsekretärin wird, wird die Bild-Zeitung Wir sind NATO titeln. Wäre das dann ein starkes Zeichen, dass die Deutschen eben keine Vasallen sind? Wäre das eine gute Wahl?
Das wäre eine der schlechtesten Wahlen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn sie hat ja in allen Ämtern, die sie bisher hatte, gezeigt, dass sie überfordert ist. Jetzt auch wiederum als Präsidentin. Sie führt willenlos die Imperative der US-Administration aus und sie ist ja auch dem Verdacht ausgesetzt, denken Sie an die Milliardenaufträge zu Pfizer, dass sie auch noch korrupt ist. Also eine solche Idee überhaupt zu haben, zeigt, dass auf absehbare Zeit die NATO in keinem Fall auf den Kurs gehen würde, zum Frieden beizutragen, sondern Frau von der Leyen ist ja immer zur Stelle, wenn es darum geht, Kriegshetze zu betreiben und die Russen insgesamt zu diffamieren.
Am 25. Februar gab es in Berlin eine Friedenskundgebung. Dort traten unter anderem Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht auf. Wagenknecht kündigte an, das sei der Start einer großen Friedensbewegung. Seitdem gab es aber keine Veranstaltung dieser Größenordnung mehr. War das ein Rohrkrepierer?
Das ist bedauerlich, dass es bisher keine Veranstaltung dieser Größenordnung mehr gab. Die letzte, an der ich teilgenommen habe, war eine Veranstaltung in Ramstein. Da waren aber lediglich nach Polizeiangaben 900 Leute. Das ist eine traditionelle Veranstaltung. Vor 2 Wochen war diese Veranstaltung. Es ist dringend notwendig, dass eine neue Veranstaltung kommt. Ich hoffe, dass Pläne, von denen ich Kenntnis habe, eine solche Veranstaltung nach den Sommerferien zu organisieren, dass sie umgesetzt werden.
Wie könnte denn eine erfolgreiche Friedensbewegung aussehen? Also im Februar ankündigen und dann vielleicht im August, September, Oktober wieder etwas machen? Das hat ja nicht den Drive, den man sich davon versprechen würde.
Ja, die Frage ist, wie es gelingt, in der Bevölkerung den Willen zum Widerstand gegen die offizielle Politik der Bundesregierung und damit eben auch Europas oder des Westens die Widerstandskräfte zu wecken. Wir haben ja derzeit eine mediale Situation, in der es einige Ausnahmen gibt, also kleinere Seiten etwa in den sogenannten sozialen Medien. Aber die großen Medien sind alle auf Kriegskurs in einem Ausmaß, wie ich das vorher nie gekannt habe, einschließlich der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sodass es schwer ist abzuschätzen, ob es bei dieser massiven Propaganda, die mittlerweile überall anzutreffen ist, ob es möglich ist, eben notwendig, die Widerstandskräfte gleichwohl zu organisieren. Das ist eine neue Situation. Ich weiß ja, wovon ich rede. Als die Friedensbewegung etwa in den 80er Jahren organisiert worden ist, ist sie auch massiv unterstützt worden, aus der Publizistik heraus, von den Medien heraus. Heute ist das überhaupt nicht der Fall. Alle Medien sind mehr oder weniger auf Kriegskurs. Wir haben etwas übersehen. Ich sah das auch kritisch an meine Adresse. Der Informationskrieg ist mittlerweile eine wichtige Domäne des Krieges geworden. Und den Informationskrieg haben die USA eindeutig gewonnen, obwohl sie also der Aggressor sind, weil sie eben einzige Weltmacht bleiben wollen und weil sie überall zündeln, nicht nur eben an der russischen Grenze, auch an der chinesischen Grenze, etwa in Taiwan. Also ist es ihnen gelungen, im Westen das Lügenmärchen zu verbreiten. Diejenigen, gegen die sie vorgehen, also in diesem Fall Russland oder auch China, seien die wahren Aggressoren. Die Frage ist ja die, die eben durch diese massive Welle an Propaganda gar nicht mehr gestellt wird. Warum? Was haben die USA eigentlich an der russischen Grenze verloren oder an der chinesischen Grenze verloren? Aber diese Frage wird ja in dem von der Propaganda vergifteten Westen überhaupt nicht mehr gestellt.
Sie haben ja mit der WASG schon einmal eine Partei neu gegründet. Sie haben gemerkt, wie schwierig das sein kann, aber dass man damit auch erfolgreich sein kann. Sollte sich in diesem Jahr noch eine Partei neu gründen, ist Oskar Lafontaine dabei?
Also ich werde in 2 Monaten 80. Ich habe nicht vor, eine neue Karriere politisch zu beginnen, wenn darauf Ihre Frage zielt, dass ich alles unterstützen werde, was politisch zum Frieden beiträgt und zu mehr sozialer Gerechtigkeit, versteht sich von selbst.
Wer wird das 32. Mitglied der NATO? Darum ging es beim Gipfel in Vilnius. Die besten Chancen hat Schweden. Den Beitritt blockiert derzeit die Türkei, doch es scheint Bewegung in die Frage zu kommen. Die Ukraine ist ebenfalls Beitrittskandidat. Sie müsste sich aber in Geduld üben. Zunächst müssten alle Voraussetzungen erfüllt sein und andere Reformen im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors. Aber die Zukunft der Ukraine sei in der NATO, so steht das in der Abschlusserklärung. Darüber sprachen wir mit Oskar Lafontaine. Herr Lafontaine, danke für Ihre Zeit.
Bitte sehr.